Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Einen schönen guten Tag aus Hanoi. Im Studio begrüße Sie Phương Linh. Schön, dass Sie dabei sind. Heute hören Sie die folgenden Themen. Anzeichen für eine Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Fong's Lu, Liebesbrief mit Volkslied der Tai. Die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst hören Sie die Nachrichten mit Ngoc Nương.
Die Schlagzeilen. Premierminister Lê Minh Hưng leitet August-Sitzung über Gesetzaufbau. Die Veranstaltung zur digitalen Transformation des Bankensektors 2026 eröffnet. Die Stadt Haiphong ist landesweit führend bei der Umsetzung von Freihandelsabkommen. Die Nachrichten im Einzelnen. Alle politischen Entscheidungen müssen aus den berechtigten Interessen der Bevölkerung hervorgehen. Das sagte KBV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm beim Treffen am Dienstag mit ehemaligen Mitgliedern des Politbüros und des Sekretariats sowie des Parteizentralkomitees der 13. Amtsperiode, die nicht für eine Wiederwahl in die 14. Amtsperiode kandidierten. Anlass ist der 61. Jahrestag der Augustrevolution und des Nationalfeiertags. Der KBV-Generalsekretär und Staatspräsident bekräftigte die Wichtigkeit, die umfassende Führung der Partei zu wahren und zu stärken, am Ziel der nationalen Unabhängigkeit und des Sozialismus festzuhalten, sowie die Regierungsfähigkeit und die Kampfkraft der Partei kontinuierlich zu verbessern.
Der neu organisierte Apparat soll effektiver funktionieren. Die entscheidenden Maßstäbe sind eine schnellere Entscheidungsfindung, ein besserer Service für Bürger und Unternehmen sowie ein effizienterer Ressourceneinsatz. Die Dezentralisierung muss mit Ressourcen, Kapazitäten, Rechenschaftspflicht und der Kontrolle von Markt einhergehen. Jede Aufgabe muss mit Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Umsetzungsergebnissen verknüpft sein. Das Entwicklungsmodell des Landes muss grundlegend erneuert werden und dabei auf Produktivität, Wissen, Wissenschaft, Technologie, Innovation, digitale Transformation sowie die Qualität des Human Capital setzen.
Aus diesem Anlass verlieh KBV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm den Ho Chi Minh-Orden an den ehemaligen Präsidenten Lương Cường, den ehemaligen Premierminister Phạm Minh Chính sowie an ehemalige Mitglieder des Politbüros aus verschiedenen Amtszeiten. In Hanoi hat Premierminister Lê Minh Hưng am Dienstag die August-Sitzung über den Gesetzaufbau geleitet. Dabei diskutierten die Teilnehmer über 11 Gesetzesentwürfe und einen Beschluss, die der zweiten Sitzung des Parlaments im Oktober vorgelegt werden. Dies sind Gesetzesentwürfe in Schlüsselbereichen mit großem Regulierungsumfang, darunter Steuer, Wertpapier, Investitionen, Nationalsicherheit, Energiesicherheit, Datensicherheit, Gesundheitswesen, Beschäftigung, soziale Sicherheit, Geschlechtergleichheit und Waffenverwaltung. Der Regierungschef forderte die Regierungsmitglieder auf, alle Dokumente zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Richtlinien, Schlussfolgerungen und Anweisungen der zuständigen Behörden vollständig institutionalisiert werden. Die Gesetzesentwürfe mit geänderten und ergänzten Inhalten sollten die Schwierigkeiten, Hindernisse und dringenden Probleme aus der Praxis grundlegend lösen. Darüber hinaus sei es notwendig, die Einheitlichkeit, Synchronität und Machbarkeit der Politik zu überprüfen, erklärte Premierminister Lê Minh Hưng weiter. Die Staatsbank hat am Dienstag in Hanoi die Veranstaltung zur digitalen Transformation des Bankensektors 2026 unter dem Motto Smart Banking im Zeitalter von Daten und künstlicher Intelligenz organisiert. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die Staatsbank eine Veranstaltungsreihe zur digitalen Transformation im Bankensektor organisiert. Parallel zur Entwicklung digitaler Bankdienstleistungen baut der Bankensektor digitales Vertrauen durch drei Schutzebenen auf. Die Bereinigung und den präzisen Abgleich biometrischer Daten mit der nationalen Bevölkerungsdatenbank, die Identifizierung und Verifizierung von Kunden bei Online-Transaktionen sowie die Bestätigung der Kundeneinwilligung. Die Veranstaltung zur digitalen Transformation des Bankensektors 2026 findet am Dienstag und Mittwoch statt. Vietnam wird Quantentechnologie durch Forschungsprojekte, Technologietransfer und praktische Anwendung entwickeln. Das sagte Bo Xuân Hoài, Vizedirektor des Nationalen Innovationszentrums INC beim Start von Vietnam Asia Quantum Summit 2026 am vergangenen Wochenende. Hoài zufolge soll sich Vietnam im Quantensektor engagieren, und zwar schon in der Phase, in der sich das globale Ökosystem herausbildet. Denn nationale Quantenkompetenzen sollten umfassend entwickelt werden, von der Forschung und hochqualifizierten Fachkräften bis hin zu Unternehmen, Produkten und Märkten. Das INC wird im November das Vietnam Asia Quantum Summit 2026 mit Foren zu Politik und Investitionen sowie Technologieausstellungen veranstalten, die Vietnam mit Quantentechnologiezentren in Asien und der ganzen Welt vernetzen. Ziel sei es, Ressourcen zu bündeln, um Projekte zu starten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Technologietransfer, Investitionen sowie Erprobung von Quantenanwendungen in Vietnam zu fördern, so der Vizedirektor des Nationalen Innovationszentrums. Beim Start von Vietnam Asia Quantum Summit 2026 erklärte Professor Lai Ngoc Diep von der französischen Universität Paris-Saclay, dass Vietnam zur Entwicklung der Quantentechnologie seiner jungen Fachkräfte mit internationalen Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen vernetzen solle. Dies helfe Vietnam dabei, die Qualität seiner Arbeitskräfte zu verbessern, Forschungsmöglichkeiten auszubauen und schrittweise seine Präsenz in der internationalen Gemeinschaft für Quantenwissenschaften zu stärken. Das Ministerium für Industrie und Handel hat am Dienstag in Hanoi den Indikatorensatz zur Bewertung der Umsetzung von Freihandelsabkommen auf lokaler Ebene FTA-Index im Jahr 2025 bekannt gegeben. Demzufolge liegt der landesweite Durchschnittswert des FTA-Index bei 21,66, wobei die Stadt Haiphong mit 35,62 von 40 Punkten landesweit an der Spitze steht. In seiner Rede anlässlich der Bekanntgabe betonte der ständige stellvertretende Premierminister Pham Gia Túc, dass die Lokalverwaltungen die Umsetzung von Freihandelsabkommen als wichtigen Bestandteil ihrer Strategien zur sozioökonomischen Entwicklung sowie anschließende Indikator für die Bewertung ihrer Management- und Integrationskompetenz betrachten sollten.
Jeder Kommune muss die Umsetzung von Freihandelsabkommen und Programme zur sozioökonomischen Entwicklung mit der Verantwortung ihrer Führungsebene verknüpfen. Nach der Veröffentlichung des FTA-Index muss sie ihren eigenen Aktionsplan ausarbeiten. Gleichzeitig muss die Umsetzung von Freihandelsabkommen mit der gezielten Anwerbung von Investitionen, der digitalen Transformation, dem grünen Wandel, der Ausbildung hochqualifizierter Arbeitskräfte sowie dem Kapazitätsaufbau bei kleinen und mittleren Unternehmen verknüpft werden.
Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Premierminister Lê Minh Hưng leitet August-Sitzung über Gesetzaufbau. Die Veranstaltung zur digitalen Transformation des Bankensektors 2026 eröffnet. Die Stadt Haiphong ist landesweit führend bei der Umsetzung von Freihandelsabkommen, soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
In
jüngster Zeit sind zunehmend Anzeichen für eine gefährliche neue Eskalationsphase im Russland-Ukraine-Konflikt zu beobachten. Diese Anzeichen zeigen sich nicht nur bei den militärischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, insbesondere den europäischen Staaten. Mehr dazu in einem Beitrag von Quang Dung, geschwungen von Duan Chang.
Am Sonntag früh haben rund 600 ukrainische Drohnen die Region Moskau angegriffen. Dies markierte den bislang größten Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022. Dieser Schritt folgt auf ähnliche groß angelegte Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die Ukraine in den vorherigen Tagen. Nach einer relativ langen ruhigen Phase hat sich der Russland-Ukraine-Konflikt in diesem Sommer wieder verschärft. Russland hat seine groß angelegten Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte, insbesondere auf die Hauptstadt Kiew, verstärkt. Unterdessen führte die Ukraine zahlreiche Drohnenangriffe auf Energieinfrastruktur sowie auf Logistikeinrichtungen in Russland durch. Laut der Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine wurden im Juli 2026 in der Ukraine mehr als 430 Zivilisten getötet und über 2600 verletzt. In Russland kamen etwa 80 Menschen ums Leben und mehr als 600 wurden verletzt. Auch die Zahl der zerstörten zivilen Ziele auf beiden Seiten nimmt stetig zu. Der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen, Farhan Haq, sagt:
These latest series of attacks follow an alarming pattern.
Diese jüngste Angriffsserie folgt einem alarmierenden Muster eskalierender Schläge gegen besiedelte Gebiete. Berichten zufolge führt dies zu einem Rekordanstieg der Zahl ziviler Opfer sowie zu weitgehender Zerstörung von Wohnraum und ziviler Infrastruktur in der Ukraine und zunehmend auch in Russland.
Nach Ansicht vieler Militärexperten haben die gegenseitigen Angriffe und Vergeltungsmaßnahmen zwischen Russland und der Ukraine dazu geführt, dass die Auffassung, es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt, zunehmend missgeachtet wird. Russland verstärkt die Waffenproduktion, während die US-Regierung erwägt, der Ukraine die Herstellung von Patriot-Luftabwehrraketen zu gestatten. Dies deutet darauf hin, dass sich beide Seiten auf einen langwierigen Konflikt vorbereiten. Thomas Wilsington, Forschungsexperte am Königlichen Institut der Vereinigten Streitkräfte für Verteidigungs- und Sicherheitsstudien, RUSI, in Großbritannien, stellt fest:
This is not going to be a fix.
Dies wird keine Lösung für die Waffenproblematik sein, oder mit anderen Worten, es wird keine Lösung für die Bedrohungen der Luftabwehr für die Ukraine und nahe Zukunft sein. Jedoch zeigt dies Russland, dass sich die Ukraine auf einen langwierigen Luftkrieg vorbereitet und bereit ist, sich in solcher Situation zu verteidigen. Es ist also ein wichtiges politisches Signal an Russland.
Die zunehmend komplexen Konfrontationen zwischen Russland und dem nordatlantischen Militärbündnis NATO lassen auch besorgniserregende Anzeichen im Hinblick auf den Russland-Ukraine-Konflikt erkennen. Am Sonntag gab das rumänische Verteidigungsministerium bekannt, dass ein spanisches Kampfflugzeug eine Drohne abgeschossen hat, die nahe der Grenze zur Ukraine und zu Moldau in den rumänischen Luftraum eingedrungen war. Derartige Vorfälle treten immer häufiger auf, die von Polen bis zu den NATO-Mitgliedern im Baltikum und auf der Balkanhalbinsel erreichen und sich sogar bis nach Deutschland und Frankreich erstrecken. Die europäischen Politiker warnen zunehmend vor Konfliktformen, die zwar inoffiziell und unkonventionell sind, aber dennoch schwerwiegende Folgen nach sich ziehen können. Die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine spiegelt auch das Scheitern der diplomatischen Bemühungen wider, die die USA und Russland seit dem im vergangenen August in Alaska abgehaltenen Gipfel verfolgt haben. Moskau hat in jüngster Zeit von den USA eine klare Antwort auf die Frage nach Washingtons Rolle bei den eskalierenden ukrainischen Angriffen auf Russland gefordert. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärt.
Wir haben dem US-Außenministerium eine Reihe von Fragen gestellt und um eine Stellungnahme gebeten. Diese betreffen unter anderem nachrichtendienstliche Angelegenheiten und noch bedeutsamer, weitaus tiefer reifende Probleme. Dies erstreckt sich auf die Organisation und Durchführung von Angriffen auf zivile Ziele tief im russischen Territorium. Wir erwarten eine Antwort.
Gegenüber den europäischen Staaten erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am 12. August, Russland werde gleichermaßen reagieren, sollten diese weiterhin russische Handelsschiffe festsetzen. Dies ist das erste Mal, dass Russland überhaupt eine direkte Warnung vor Vergeltungsmaßnahmen ausgesprochen hat. Dies spiegelt die zunehmende Konfrontation zwischen den beiden Seiten wider, die eine gefährliche Schwelle erreicht hat und außer Kontrolle geraten kann.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Im Nordosten wohnen viele Generationen der Volksgruppe der Tây, die für ihre Kulturidentität, besonders für den Phong Lu-Gesang, bekannt sind. Der Gesang wird als Liebesbrief mit Gedichten bezeichnet. Durch die Zeit bereichern die Melodien von Phong Lu das geistige Leben der Tây und tragen zur Verbreitung der einzigartigen Volkskultur dieser Volksgruppe bei. Ein Beitrag von Nung Diệp, gesprochen von Don Chang. Als ich noch jung war, habe ich das Singen von Phong Lu gelernt. Außerdem habe ich den Li-Gesang, den Nung und den Ten-Gesang und den Bud-Lan-Gesang anderer Volksgruppen gelernt. Unsere Generation kann den sagen, unsere Volksgruppe singen. Früher hat es wegen zahlreicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten keine Kurse für Volksgesänge wie heute gegeben. Nun kann man die Gesänge hören und von den Vorgängern selbst lernen.
Das sagen Hoàng Văn Thịnh und Sam Thị Sinh in der Gemeinde Trường Hà in der nordvietnamesischen Provinz Cao Bang. Ohne Bücher und ohne Schulen kommen die Kinder der Dörfer ganz natürlich zum Phong Lu. Sie hören zu, erinnern sich und singen. So wird der Gesang von Generation zu Generation im Einklang mit dem Rhythmus des Lebens in den Bergen und in den Wäldern weitergegeben. In Wirklichkeit gilt Phong Lu als Liebesbrief, der die tiefsten Gefühle verliebter oder vom Schicksal geprüfter Paare zum Ausdruck bringt. Durch die Worte und die melancholischen, manchmal innigen Melodien wird Phong Lu zu einem Mittel, um sehnsüchtige Liebe und Vermissen darzustellen. Ling Van Dai in der Gemeinde Thạch An sagt, wie er Gedichte für den Phong Lu-Gesang geschrieben habe.
Phong Lu, ne, lượn then, ne.
Phong Lu und Ten sind beide im sieben Silben Verschmatz verfasst. Das bedeutet, dass sich die siebten Silbe der oberen Zeile mit der fünften Silbe der unteren Zeile reimt. Phong Lu muss eine gereimte Dichtung sein. Erst eine solche Reimform, ähnlich der Poesie im Das Märchen-Gio, lässt die Zuhörenden die Süße und Berauschung in jedem einzelnen Wort spüren.
Neben Gefühlen ist Feng Shui zudem eine Wortkunst. Was die dauerhafte Lebenskraft von Feng Shui schafft, ist sein reichhaltiger Inhalt, der unter anderem die Partei, Präsident Ho Chi Minh, die Arbeit in der Produktion oder die Liebe zwischen den Paaren besingt. Die Form und Melodie von Feng Shui werden zudem genutzt, um Volkserzählungen aufzuschreiben und weiterzugeben. Auch wenn Feng Shui im heutigen modernen Leben nicht mehr wie früher zum Ausdruck persönlicher Gefühle genutzt werde, erklinge diese Melodie in vielen Dörfern weiterhin bei Gemeinschaftsaktivitäten und Kulturfesten, sagt Nong Thi Loan in der Gemeinde Donghui.
Zur Förderung der Kulturidentität der Volksgruppen sind bei Dorfereignissen Gesänge wie Tan, Luan und vor allem Feng Shui unentbehrlich. Die Lieder haben Inhalte wie Loblieder über die Partei oder wurden themenspezifisch geschrieben. Wenn wir uns zum Beispiel auf die Jahresabschlussfeier des Seniorenverbands vorbereiten, singen wir Lieder über ältere Menschen und Vorbilder für gute Menschen und gute Taten sowie die nationale Solidarität. Besonders beim Neujahrsfest werden sich die Dorfbewohner im Kulturhaus versammeln, um den Luan-Gesang zu singen und gemeinsam den Feng Shui-Gesang für Auftritte beim Frühlingsfest zu üben.
Feng Shui ist bei Festen in den Erinnerungen der Älteren und im Lernen der jungen Generation nach wie vor präsent. Meister wie Huang Wanting und Sum Ti Sing geben das Feng Shui täglich an junge Menschen weiter. Solange diese Gesänge in den Dörfern erklingen, bleiben die Nächstenliebe, die Liebe zur Heimat und die Kulturidentität der Tai unverändert.
War das Lied Melodie der Heimat, gesungen von Big Home. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngọc Nương.
Im Rahmen des Herbstfestes des Hue-Festivals wird die zentralvietnamesische Stadt Hue zahlreiche Kultur-, Kunst- und Sportaktivitäten veranstalten. Ein Highlight ist das Hue-Nam-Palastfest und das Hue-Wanderverse-Fest 2026. Angeboten werden auch ein Kunstprogramm zur Begrüßung des Nationalfeiertags und Kultur- und Kunstdarbietungen in der Zitadelle von Hue. Zum 81. Jahrestag der Augustrevolution und Nationalfeiertag sind auch alle Besuchsziele des Gedenkstättenkomplexes der Kaiserstadt Hue am 19. August und am 2. September kostenlos zugänglich. Vom 15. bis zum 18. August findet der Kultur- und Tourismustag Hainhua 2026 in der Provinz Guangxi statt. Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier war eine Kunstaufführung, in der man durch Gesänge und Tänze die Schönheit der Naturlandschaften, der Kulturidentität, die Geschichte und Bewohner der zwei Provinzen Henghua und Guangxi erfahren kann. Sie verbreitete außerdem eine Botschaft über die Verbundenheit und die Förderung der Kulturwerte in Verbindung mit der nachhaltigen Entwicklung von Tourismus. Das Ereignis bat außerdem Kunstdarbietungen und Ausstellungen für touristische Produkte und lokale Spezialitäten wie Trauben, Äpfel, Knoblauch, Schwalbennäste und Adlerholz. Bei der erweiterten Südostasien-Schachmeisterschaft der alten Gruppen 2026 haben 160 vietnamesische Schachspieler 113 Gold, 12 Silber und 10 Bronzemedaillen gewonnen. Am Turnier, das von 7. bis zum 17. August in Singapur stattfand, nahmen Schachspieler aus 25 Ländern teil, darunter aus Nationen außerhalb Südostasien wie China, Indien, Japan, Südkorea, Kasachstan, der Mongolei, Neuseeland und den USA. Die Schachspieler traten in den Disziplinen Standard, Schnell und Blitzschach in verschiedenen Altersklassen von U6 bis U20 an, zusammen mit Kategorien für Spieler über 50 Jahre und über 65 Jahre. Der Stürmer Nguyen Xuân Son hat den Führungstreffer erzielt und damit entscheidend dazu beigetragen, dass die vietnamesische Nationalmannschaft die Auswahl aus Malaysia im Hinspiel des Halbfinals der Fußball-Südostasien-Meisterschaft 2026 in Kuala Lumpur mit 2:0 besiegt hat. Laut der internationalen Sportseite ESPN ist das Team Vietnams nicht mehr vollständig von den Toren von Xuân Son abhängig. Dennoch bleibe der 29-Jährige in den entscheidenden Phase eines Spiels einer der wichtigsten Ankerpunkte in Vietnams Angriff. Der Wert dieses Stürmers liege nicht nur in seiner Torgefahr. Seine Statur, Physis und Zweikampfstärke verschaffen dem Team eine verlässliche Anspielstation im Sturmzentrum und eröffnen zugleich freie Räume, in denen Spieler wie Hoàng Đức und Đình Bắc ihre Kreativität und Schnelligkeit entfalten können.
Liebe Freunde, das war schon alles für heute. Mein Name ist Fung Ling und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und auf Wiederhören.